sagte Riddle vergnügt lächelnd. Wie kommt es, dass du, ein magerer Junge ohne außergewöhnliche magische Begabung, es geschafft hast, den größten Zauberer aller Zeiten zu besiegen? Wie konntest du mit nichts weiter als einer Narbe davonkommen, während Lord Voldemorts Kräfte zerstört wurden? In seine hungrigen Augen trat jetzt ein merkwürdiges rotes Leuchten. Was schert es dich, wie ich überlebte? Sagte Harry langsam. Voldemort kam nach deiner Zeit. Voldemort, sagte Riddle sanft, ist meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft, Harry Potter. Er zog Harrys Zauberstab aus der Tasche, schwang ihn durch die Luft und schrieb drei schimmernde Wörter. Tom Warlost Riddle. Und mit einem Schwung des Zauberstabs vertauschten die Buchstaben ihre Plätze. Ist Lord Voldemort. Siehst du, flüsterte er. Es war ein Name, den ich schon in Hogwarts gebraucht habe, natürlich nur für meine engsten Freunde. Glaubst du etwa, ich wollte für immer den Namen meines miesen Muggelvaters tragen? Ich, in dessen Adern von der Mutter her das Blut von Salazar Slytherin selbst fließt? Ich soll den Namen eines schäbigen, gemeinen Muggels behalten, der mich verließ, noch bevor ich geboren war, nur weil er herausfand, dass seine Frau eine Hexe war? Nein, Harry. Ich erfand mir einen neuen Namen. Ein Namen, von dem ich wusste, dass Zauberer aller Orten ihn eines Tages, wenn ich der größte Zaubermeister der Welt sein würde, vor Angst nicht auszusprechen, wagen würden. Harrys Gehirn schien wie gelähmt. Benommen starrte er Riddle an, den Waisenjungen, der später Harrys Eltern töten sollte und wie viele andere noch. Endlich zwang er sich zu sprechen. Das bist du nicht, sagte er leise und mit hasserfüllter Stimme. Was nicht? Fuhr ihn Riddle an. Nicht der größte Zauberer der Welt, sagte Harry rasch atmend. Tut mir leid, dass ich dich enttäuschen muss, doch der größte Zauberer der Welt ist Albus Dumbledore. Das sagen alle. Selbst als du stark warst, hast du nicht gewagt, Hogwarts zu erobern. Dumbledore hat dich schon durchschaut, als du noch in der Schule warst, und er macht dir immer noch Angst, wo du dich heute auch verstecken magst. Das Lächeln war aus Riddles Gesicht gewichen und er schaute Harry mit einem sehr hässlichen Blick an. Dumbledore ist durch mein bloßes Gedächtnis aus diesem Schloss vertrieben worden, zischte er. Er ist nicht so fern, wie du glauben möchtest, erwiderte Harry. Er sprach so dahin, um Riddle Furcht einzujagen, ohne zu glauben, dass es stimmte. Riddle öffnete den Mund, doch dann erstarrte er. Von irgendwoher kam Musik. Riddle wirbelte herum und starrte durch die leere Kammer. Die Musik wurde lauter. Es war unheimliche Musik. Sie ließ einen erschaudern, als wäre sie nicht von dieser Welt. Harrys Nackenhaare sträubten sich und sein Herz fühlte sich an, als wolle es auf die doppelte Größe anschwellen. Dann, als die Musik einen so hohen Ton erreicht hatte, dass Harrys Rippen erzitterten, brachen hoch oben an der Säule neben ihm Flammen aus. Ein scharlachroter Vogel, groß wie ein Schwan, tauchte aus den Flammen auf und zwitscherte seine unheimliche Musik der gewölbten Decke entgegen. Er hatte einen golden schimmernden Schweif, lang wie der eines Vs, und leuchtend goldene Krallen, die ein zerlumptes Bündel trugen.
Hallo und willkommen zu unserer magischen Podcast-Reihe über Harry Potter. Und natürlich bin ich wieder nicht alleine, sondern an meiner Seite zum einen die neue Lehrkraft für die dunklen Künste, der Stu. Hallo Stu.
Hallo.
Und natürlich die Lehrkraft für die magischen Tränke, Miriam. Hallo Miriam.
Hallo.
Genau, wir haben den zweiten Podcast, wir haben den zweiten Harry Potter gesehen, und zwar die Harry Potter und die Kammer des Schreckens Verfilmung. Auf Englisch Harry Potter and the Chamber of Secrets. Wieder Regie geführt Chris Columbus, also das sind ja Teil 1 und Teil 2 sind ja quasi so zusammenhängend von der Regie, von der Inszenierung her. Und wieder Drehbuch Steve Kloves. Kann mal jemand zum Einstieg sagen, worum es denn so grob geht?
Ja, es ist das zweite Jahr in Harry Potters Hogwarts-Karriere und er hat den Sommer natürlich wieder bei den Dursleys verbracht. Es gab aber eine Aufwertung seiner Wohnsituation. Im ersten Teil haust er noch unter der Treppe, jetzt hat er ein kleines Zimmer und freut sich natürlich sehr darauf, endlich wieder nach Hogwarts zu kommen. Und kurz bevor es soweit ist, kommt aber ein kleiner Elf namens Dobby zu ihm nach Hause und bringt Harry Potter bei den Dursleys in die Bredouille, denn dieser Elf will nicht, dass Harry Potter Hogwarts erreicht. Warum auch immer, das wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und tatsächlich genickt es Dobby, dass Harry wirklich arge Probleme hat, nach Hogwarts zu kommen. Das kann man jetzt länger ausbreiten, aber ich mach's kurz. Sie schaffen es dann doch noch, dank der Hilfe eines fliegenden Autos. Und in Hogwarts hören die Probleme aber nicht auf, denn Schüler werden versteinert und eine Botschaft wird hinterlassen an den Wänden von Hogwarts, und zwar, dass die Kammer des Schreckens geöffnet worden ist.
Genau. Dann vielleicht direkt zum Einstieg, wie habt ihr denn damals den zweiten Film erlebt? Habt ihr denn relativ schnell nach dem ersten geguckt? Oder Miriam, du hast ihn wahrscheinlich dann relativ zeitnah dann zum Kinostart irgendwann vielleicht gesehen?
Genau, also wir waren da auch wieder im Kino.
Du, wie war es bei dir?
Ja, den habe ich auch im Kino geguckt. Ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube, es war relativ nah zum Start, aber jetzt nicht am Starttag. Ja, das war mein erster Harry Potter im Kino tatsächlich.
Ich habe ja gar keinen im Kino geguckt, muss ich ja zugeben. Ja.
Aber wenn ich hier mal kurz reingrätsche, weil wir haben ja den letzten Podcast quasi mit einem Cliffhanger verlassen. Und zwar die werte Miriam und ich haben ja schon offenbart, zu welchem Haus wir gehören.
Ah ja,
ja. Und du hattest den Test hier dann gemacht und jetzt musst du uns verraten, lieber Thomas, bist du ein Gryffindor, bist du ein Ravenclaw, bist du ein Slytherin oder bist du Hufflepuff?
Ich bin auf jeden Fall kein Hufflepuff, das hatte ich ja schon angedeutet. Ich habe tatsächlich den Test gemacht und es kam raus, ich bin ein Gryffindor. Und meine Frau ist ein Hufflepuff.
Oh. Aha.
Und mein
Deswegen
Sohn ist
auch ein Hufflepuff. Deswegen harmonieren wir so gut, Thomas.
Ja, wahrscheinlich. Es war auf jeden Fall sehr witzig.
Interessant. Ja, da sind wir hier fast alle vertreten. Fehlt nur noch jemand aus Slytherin.
Nein, Slytherin wollen wir nicht haben.
Buh, ja, genau.
Slytherin, buh.
Genau, also den zweiten Teil, ich glaube, den habe ich relativ schnell nach dem ersten irgendwie zusammenhängend geguckt. Wie gesagt, ich habe ja die Harry Potter-Reihe relativ lange irgendwie umschiffen können, warum auch immer, kein Interesse da gewesen. Und als ich dann den ersten gesehen hatte, das muss wahrscheinlich so ein Weihnachtsmarathon gewesen sein. Wisst ihr das? Das war doch immer zu Weihnachten, war das der Fall.
Ja.
Dass sie dann die
also
meisten.
Die laufen generell ab so Halloween, Oktober laufen die eigentlich schon immer im Fernsehen.
Und dann kommen die immer alle relativ nacheinander und das war noch die Zeit, wo man halt Fernsehen geguckt hat.
Und vor allem die ersten Harry Potter-Filme hatten ihre Free-TV-Premiere sogar im ZDF.
Ach, ach, dann habe ich den da bestimmt gesehen.
Ja, stimmt.
Da klingelt was.
Völlig verrückt, ha?
Total.
Stell mal vor, sowas würde heute auf ZDF laufen als Fantasy-Premiere, irgendwie im Free-TV.
Krass, ja.
Oh Mann, ey. Genau, wir hatten auch schon, ich weiß nicht, hatten wir das im letzten Cast schon angedeutet, dass wir den zweiten, also zumindest du und ich, jetzt nicht so granatenstark finden. Miriam, du findest den zweiten aber sehr schön.
Ich finde ihn sehr gut, ja.
Genau, und vielleicht sollten wir einfach mal so ein bisschen schon mal einsteigen. Und weil das ist ja, also der Stil von Chris Columbus, finde ich, zieht sich da so einmal durch. Und ich meine, der Film ist ja auch relativ schnell nach dem ersten dann gedreht worden. 3 Tage später, kann das sein?
Ja, also die sind alle am Set groß geworden. Das ist Wahnsinn.
Ich habe auch irgendwo mal gehört, dass es wohl Probleme gab bei der Promotion-Arbeit zum ersten Teil, weil sie da halt eben schon im zweiten festgesteckt haben mit den Dreharbeiten, dass es wohl da auch ein paar Probleme gegeben hat. Und da die meisten Darsteller natürlich immer noch unter 18 waren, gibt es natürlich dann auch gewisse Regularien, die man sich halten musste. Und der zweite, also sie haben es dann auch geschafft, und der zweite kam tatsächlich am 15. November in die Kinos. Das ist fast auf den Tag genau ein Jahr, nur eine Woche früher. Also das war echt, glaube ich, schon eine Heidenarbeit, die da reingesteckt haben.
Ja, ich habe auch gehört beziehungsweise gelesen, dass die, also wenn ihr dann die große Halle seht oder so, wenn die ganzen Schüler an den Tischen sitzen, die haben wirklich ihre Hausaufgaben gemacht. Also es ist nicht so, dass sie irgendwie nur Blatt Papier und Stift hatten, sondern weil die ja nebenbei noch die Schule besucht haben, mussten die da ihre Hausaufgaben so am Set machen.
Ach, wie ätzend, so, ey.
Authentisch.
Ja, ziemlich cool, ja. Genau, also vom Stil her finde ich ihn tatsächlich wie den ersten, also das zieht sich so durch, finde ich, und das ist auch, ich finde es immer noch angenehm, also die ersten beiden gelten ja auch so als schöne Kinderfilme und ich finde, das sind sie auch, wobei, das würde ich nachher im Finale dann nochmal gerne besprechen, weil ich auch wieder das Finale recht düster finde und eigentlich für so ein kleines Kind nicht immer passend tatsächlich.
Also, du sagst im Finale, für mich zieht sich das von Minute 1 durch. Also wenn dann Dobby sagt, also wenn er dann seinen Kopf gegen die Schranktür schlägt, wenn er später sagt, er hat sich die Hände gebügelt,
stimmt, das um ist
sich
hart, ja,
zu bestrafen.
Wobei
und dann diese
ich sagen
peitschende
muss,
Weide.
Dass der Dobby alleine von seiner Füße, sage ich mal, wirkt er ja schon eher wie so ein Art Comic-Relief-Charakter. Ja, genau. Es hatte was eher Cartooniges. Also es ist natürlich schon heftig, wenn er sich da mit der Lampe da irgendwie selbst einer überbrät. Aber das fand ich nicht so schlimm. Aber ich gebe der Miriam schon mal recht. Ich finde, dass der zweite Teil schon deutlich düsterer in Gänze geraten ist. Nicht erst im Finale. Also ich habe ja gesagt, es gibt diese Botschaften, wo man schon irgendwie das, also ich dachte beim ersten Mal gucken, ist das Blut? Weil es hat eben auch rot, diese Schrift, und sie zerfließt auch so ein bisschen. Dann werden auch Leute versteinert und auch, also auch die Katze Miss Norris vom Hausmeister, wo dann am Anfang, wenn man sie das erste Mal da hängen sieht, auch denkt so, oh, verdammt, die haben die Katze umgebracht, was auch jetzt in den Kinderfilm nicht passt. Und dann kommt ja so 2 Minuten später die Aufklärung, nein, sie ist nur versteinert. Und dann, Gott sei Dank, FSK 16 nochmal abgewendet.
Ja, also ich muss ja sagen, ich war ja 7, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Das heißt, ich war richtig in dem Kinderalter drinne. Und für mich war Dobby niemals ein Comic-Relief-Charakter. Ich mochte ihn am Anfang überhaupt nicht. Er hat sich dann erst zu so einem liebenswerten Charakter entwickelt. Am Anfang fand ich ihn durch sein Aussehen und durch seine Handlung und wie er geredet hat, sehr, sehr gruselig. Und auch später, wenn dann Harry durch die Gänge von Hogwarts da schleicht und dann hörst du da im Hintergrund nur so Harry Potter, also dieses Geflüsterte, diese Stimme von Tom Riddle beziehungsweise von Voldemort, ne, wie wir jetzt schon in der Stelle, die ich vorgelesen habe, gehört haben, das fand ich sehr, sehr gruselig. Auch dieses, ich will nicht den Spinnen folgen, sondern lieber den Schmetterlingen, das konnte ich sehr gut nachvollziehen in dem Alter und kann ich jetzt immer noch. Und ich fand ihn jetzt nicht richtig krass gruselig, aber er hatte für mich als Kind schon immer was Beklemmendes. Das war immer so.
Ich meine, alleine die Spinnen, ja. Also da natürlich, wenn man Angst vor Spinnen hat, ist man in dem Film verloren. Ja. Und ich glaube, alle, die Spinnenangst haben, würden nie nach Hogwarts gehen, wenn da so Riesenspinnen rumwuseln.
Grüße gehen raus an Ron.
Genau, aber das sind halt tatsächlich dann auch recht düstere und dunkle Szenen auch, die da offenbart werden. Und vor allen Dingen, ich meine, sie stehen ja kurz davor, auch gefressen zu werden. Ja,
ganz ehrlich, das hatten wir ja schon im ersten Cast angesprochen, ey, was ist Hogwarts für eine Scheißschule?
Ja, wirklich,
ganz ehrlich, also ich meine, Hagrid ist ja einer meiner Lieblingsfiguren und der ist ja auch echt ein dufter Typ, ja, aber der hellste ist er nicht. Wenn er diese Spinne einfach im Wald hausen lässt und dann auch diese Spinne, ja, ich habe Hagrid gesagt, ich tue seinen Freunden nichts, aber hey, meine Kinder.
Aber ne? Euch? Genau. Ja, sorry. Mal auf, so. Übrigens, meine Frau hat ausgerechnet, Hagrid muss 63 sein, ungefähr.
Okay. Aber das ist ja, da er ja Halbriese ist, würde ich schon sagen, dass man ihn so ein bisschen nicht auf, also so vom Alter her ist er wahrscheinlich maximal. Nee.
Genau, also definitiv 30, nicht, ja. Aber das ist so ungefähr die Lebensjahre, die er da schon hat, tatsächlich. Mhm. Vielleicht mal zum Anfang, weil da gibt's, also in dem Film sind mir echt viele Sachen aufgeploppt in meinem Gehirn, wo dann so Fragezeichen rumgewandert sind. Mhm. Warum kriegt Harry ein Update? Also vom Haus her, von der Wohnungssituation her.
Das hat was zu tun mit Dumbledore und auch mit McGonagall und so. Die haben da ihre Finger im Spiel. Ich weiß nicht, ob das in dem Buch genauer erklärt wird, aber da wird verlangt, dass er eine bessere Wohnsituation bekommt.
Ah, okay. Ich glaube, es gibt in diesem Teil tatsächlich ein paar Dinge, die im Buch, glaube ich, ganz gut erklärt werden, aber dann im Film so zur Seite geschoben werden. Eine Szene habe ich da zum Beispiel noch. Mhm. Und zwar findet ja Harry das Tagebuch dann auf der Toilette bei Myrte. Mhm. Und er versteckt es ja dann quasi in seiner Unterkunft. Und die wird ja dann durchsucht und alles auseinandergerupft. Und im Buch, das habe ich mir sagen lassen, ich habe ja hier eine Expertin zu Hause, fällt ihm das Buch halt mal so zwischendurch mal, beziehungsweise die Tasche fällt um und dann fallen alle Bücher raus. Und dabei sieht sie dann halt, dass er das Tagebuch hat. Und so kommt sie ihn erst auf die Spur, wo das Tagebuch ist. Und das wird im Film ja gar nicht erzählt oder erläutert. Da einfach so, oh, jemand wusste das. Aha, okay.
Das stimmt, ja. Aber das finde ich jetzt gar nicht so abwegig. Ich meine, wir sind da in der Zaubererschule. Die Person, die ja das Tagebuch dann stiehlt, die hat ja auch jemanden hinter sich, der ihr genau sagen kann, wo sich das befindet.
Ja, der kann auch nicht durch Wände gehen und hell sehen. So.
Naja, aber er hat doch...
Naja, er kann sein früheres Ich manifestieren, dann würde er das auch noch hinbekommen.
Aber Tom Riddle hat doch mit ihm geschrieben und Harry sagt doch, hi, ich bin Harry, oder was er da geschrieben hat. Mhm. Mein Name ist Harry, wie heißt du? Oder so, war das nicht so?
Ja, ja. Ach, ist auf jeden Fall
ein
bisschen komisch.
Das fand ich übrigens auch sehr cool gemacht. Also dieses, dass sich da über das Medium Buch unterhalten wird und dann auch mal so aktiv diese diese Flashbacks, man wird zurück in die Zeit gezerrt und das fand ich schon sehr interessant. Das hatte ich so vorher noch nie gesehen, aber.
Wieso habt ihr so eine Bücher nicht zu Hause? Also ich interagiere nur mit meinen Büchern so. Also.
Das sind keine Bücher, das sind iPads zum letzten Mal.
So, Spoiler, wir kommen ja in ein paar drei dann noch zu Büchern, die man auch streicheln kann.
Ja, stimmt. Der Unterricht ist ja auch wieder spektakulär, ne? Mit den Alraun. Übrigens, da wird relativ früh ja auch die Storyline so ein bisschen verraten, ne? Also, dass man halt mit Alraun dann Versteinerungen beispielsweise auflösen kann. Mhm. Und also man kann sich das relativ früh auch zusammenreimen, wie es dann halt ausgehen wird. Oder was sie dann halt später dafür brauchen dann. Ja. Das fand ich diesmal sehr interessant. Vielleicht einfach, weil ich ihn jetzt zum x-ten Mal gesehen habe, jetzt mal wieder richtig bewusst und nicht so nebenbei. Da ist mir das auf jeden Fall aufgefallen. Aber eine Sache,
ich finde, das wird auch ganz clever gelöst, weil Hermine sagt das ja und Hermine erzählt ja immer zu viel.
Ja, das stimmt.
Sie gibt ja immer 10 Infos mehr.
Ja. Übrigens, ich würde gerne noch was zum Anfang sagen.
Darf ich kurz noch was einbringen zu den Alraunen?
Ja.
Das war, als ich ihn jetzt nochmal geguckt habe, meine Lieblingsszene, da musste ich wirklich lachen, als, ich glaube, Dumbledore war es, erzählt hat, was man miesen, dass die Alraunen noch nicht ganz ausgewachsen sind, aber sie werden getüttelt und befüttelt, dass sie echt bald groß genug sind. Und dann hacken wir sie klein und kochen wir sie.
Genau. Ja, das läuft ja auch. Ja, das ist halt brutal in dieser Zauberwelt. Am Anfang, ne? Also Harry wird ja dann rausgeholt mit dem Auto. Und jetzt mal ohne Witz, dieses Auto, ne? Also ich meine, ich kann ja das ja verstehen, dass man diese Muggelwelt mit der Zauberwelt zumindest da so ein bisschen verbinden möchte. Wobei ich immer noch frage, wir haben mittlerweile coole Technologien mit iPads, Internet und hast du nicht gesehen, Fernsehen. Zauberer finden das scheinbar alles irgendwie langweilig, obwohl ja coolere Sachen mittlerweile existieren. Egal. Auf jeden Fall, das mit dem Auto habe ich nicht verstanden. Also ich meine, der arbeitet ja im Zaubereiministerium, der Weasley, ne?
Der arbeitet in der Abteilung für Muggel, ich weiß nicht, wie das genau heißt, aber für Muggelgegenstände und Muggelwesen.
Genau, ne? Und da ist er dann irgendwie auf dieses Auto gekommen, aber hat er kein Verständnis dafür, was ein gutes Auto ist?
Also da fragst du ja die Falsche, aber es gibt ja Leute, die sammeln 2020 immer noch Oldtimer, obwohl du jetzt die krassesten Tesla-Modelle vom Band kriegst.
Ich meine, ganz ehrlich, das ist denen, glaube ich, vollkommen egal. Und es ist ja auch so, dass die Rowling das als das Auto genommen hat, weil sie da wohl selber mal eins hatte oder ein Freund hatte eins.
Ja, mit, ne? Das kann ich auch verstehen.
Und ganz ehrlich, es hat ja auch was mit der Stilistik und Atmosphäre zu tun. Und ich finde, da passt so ein Auto besser hin, als wenn sie jetzt mit dem Ferrari da rumgecruised wären, finde ich.
Aber es ist halt schon kacke, wenn die unsichtbar Servolenkung kaputt geht, ne?
Das ist wahr.
Ne? Aber es spielt ja auch in England, also ich glaube, das passt, wie es du gesagt hast, echt gut zu der ganzen Atmosphäre.
Ich stell mir gerade vor, wie die nächste Muggelwerbung mit diesem klingenden Auto bei Carglass. Weidenschlag,
wir zaubern ihren, genau, wir zaubern ihren Steinschlag oder Spinnschlag sofort weg. Ja. Kommen Sie einfach zu Zauberglas.
Kennen 24. Sie das? Jetzt sind Ihre fliegenden Augen in die falsche Weide geflogen. Ja, ja, das kann passieren. Weidenschlag, aber mit Carglass. Okay.
Ja, die peitschende Weide ist ja auch so ein Thema für sich, ne? Also die ist ja eigentlich so an sich nicht aggressiv, außer man kommt ihr zu nahe, richtig?
Genau. Ja.
Aber eingezäunt ist sie auch nicht.
Nee, weil ich glaube, dass der Prozess des Einzäunens wäre schon sehr gefährlich. Also das hat ja auch Snape gesagt, als er dann die beiden zu sich ins Büro holt, wo man dann schon denkt, so, oh weia, werden die jetzt von der Schule geschmissen. Da sagt er ja auch, diese peitschende Weide stand ja schon vor ihrer Geburt da. Also die ist ja schon ziemlich alt.
Deswegen darf sie Menschen töten.
Naja, aber das ist halt so, er steht unter Naturschutz.
Ja, aber pass auf, man könnte ja, wie gesagt, einen Zaun rumziehen. Und der Zaun muss ja nicht direkt dran sein, sondern so, dass die Zaunbauer auch in Sicherheit wären. Also, wie gesagt, Hogwarts ist, sehen wir den Tatsachen ins Auge, Miriam, ist eigentlich eine Todesgrube.
Das stimmt. Da kann ich nichts dagegen sagen.
Ich muss sagen, dass die peitschende Weide für mich aber wirklich so ein Startpunkt war. Denn ich fand den Anfang wirklich schön, mit allem Pipapo, Und sobald sie in Hogwarts ankommen, meine Fresse, war der Film für mich echt anstrengend.
Genau, dann zieht sie es halt. Ich finde, der hat auch eine richtig krasse Laufzeit. Der geht ja fast 2,5 Stunden.
Ja. Es gibt übrigens noch eine Extended Cut, der geht 174 Minuten doch.
Das ist, ja, den habe ich, glaube ich, auch gesehen, ja.
Und was mir auch aufgefallen, also die Längen auf jeden Fall und der Mittelteil, außer dass mit den Spinnen und so, wo ein bisschen Action zumindest wieder drin ist, finde ich, zieht sich tatsächlich sehr. Und komischerweise hatte ich bei den anderen Filmen immer das Gefühl, dass gerade die Nebenfiguren mehr Präsenz bekommen. Ja. Und mehr Zeit sich auch bekommen, sich zu entfalten oder so. Aber hier halt nicht. Aber mehr. Genau, ja. Also ich kann es ja nicht beschreiben, richtig. Ja,
ich hatte mit ein paar Figuren und ein paar Szenen einfach mein Problem, weil ich weiß, es ist ein Film für Kinder. Die nehmen, sage ich mal, Charaktere auch anders, weil ich jetzt als Erwachsener. Aber es gibt diese Duellszene zwischen Potter und Draco. Und wenn sich da so gegenüberstehen und dann so, Angst, Potter, träum weiter. Das ist so, oh, Kinders, nee. Nee. Und ja, die Malfoys sind halt böse, aber die sind so übertrieben böse, sinistra und fies, das ist schon wirklich fast wie eine Karikatur, finde ich. Ja. Also zumindest jetzt in dem Teil. Also das erste Treffen oder das erste Erscheinen von diesem Lucius Malfoy, also Dracos Vater, ist halt wirklich so, der hätte nichts sagen müssen. Du siehst den Typen, der ist so böse.
Ich finde, er spielt aber tatsächlich richtig gut in dem Film. Mhm. Und gerade am Ende, da nutzen sie ja auch diese alte Horrortechnik. Wir machen das Licht so, dass überall Schatten ist, aber nur sein Gesicht ist so ein bisschen. Also das quasi Gesicht ist dann im Schatten und der Rest ist ein bisschen heller, sodass er so richtig evil ist. Und das finde ich, ist ganz geil geraten und das macht er auch ziemlich gut.
Aber ich finde dadurch, dass, also da greife ich vielleicht schon ein bisschen vorweg, aber dadurch, dass er jetzt so böse dargestellt wird, beziehungsweise die ganze Familie, ist ja das, was wir dann am Ende in den letzten Harry Potter-Teilen sehen und erleben. Da sehen wir ja dann auch einen gebrochenen Mann, also so einen richtig ambivalenten Charakter, der da irgendwie in den bösen Sumpf gerutscht ist.
Aber wie gesagt, ich kann absolut auch nachvollziehen, dass er so dargestellt wird, weil wir wissen, was die Zielgruppe war damals, oder? Ne? Mhm. Das sind halt Kinder. Aber ich jetzt, der ja eh nicht so der große Potterhead ist, ich bin gerade ein Hufflepuffer und stolz darauf, der, weiß nicht, ich dachte mir so, ich hätte das vielleicht ein bisschen subtiler gebraucht, damit es mich persönlich abholt.
Kann ich auch verstehen.
Vielleicht mal so ein Beispiel, was ich auch mit diesen Charakteren so meine. Es gibt diesen Colin Greevey, keine Ahnung, der taucht dann auf und macht immer Fotos. Mhm.
Der arbeitet für die Schülerzeitung.
Ja, aber der ist nur diesen Film dabei.
Das ist bei sehr vielen Charakteren so. Teilweise wechseln die auch ihre Hautfarbe.
Ja.
Über die Teile hinweg.
Das ist völlig verrückt. Und der wird so in den Fokus gerückt, tatsächlich durch so mehrere Szenen. Aber mehr als, dass er Fotos macht und bei der Schülerzeitung arbeitet, erfahre ich einfach nicht von dem.
Und der wird dann versteinert, ja.
Genau, das ist in anderen Filmen ist es dann später auch so, dass so Nebencharaktere sind, wo man denkt so, okay. Aber die sind nicht so omnipräsent, so gefühlt zumindest. Das ist ganz komisch gewesen.
Okay, das habe ich so gar nicht.
Zum Thema Versteinerung. Vielleicht fand ich ihn auch einfach nur nervig.
Zum Thema Versteinerung habe ich was Interessantes gelesen. Und zwar sind diese ganzen versteinerten Personen, zu denen ja auch später Hermine gehört, sind Puppen. Das ist echt, ich dachte einfach, du nimmst also den Darsteller, schminkst den passend und dann soll sich einfach nicht bewegen.
Ja, das dachte ich auch.
Aber das sind Puppen. Das sind lebensechte Puppen.
Ach, das ist ja cool. Okay.
Das fand ich auch.
Ich habe gelesen, dass Dobby von einem orangenen Wollknäuel und einem Stock gespielt wurde.
Ja, und im Original dann aber gesprochen von Toby Jones, der dann, glaube ich, im Finale, also in den letzten beiden Teilen, auch nochmal eine Voice Cast hat.
Hm. Worüber ich gerne noch sprechen würde, nachdem sie ja mit dem, war das jetzt schon so, dass sie mit dem Auto, fahren sie ja nicht direkt nach Hogwarts, oder? Fahren sie nicht zuerst mit dem Auto zu den Weasleys?
Sie fahren zuerst mit dem Auto zu den Weasleys, genau. Und dort trifft dann Harry Potter Ginny wieder und die Mutter und halt eben den Vater, der ihn dann fragt, warum was haben Muggel mit Quietsche-Enten? Was soll das? Da kann ich nur sagen, ja, Zauberer können vielleicht zaubern, aber sie haben keinen Sinn für Ästhetik. So.
Aber was ich jetzt sagen wollte, ich finde diese Stelle einfach so auch so ein bisschen so wunderschön. Man sieht halt, Ron hat so eine herzliche, große Familie und da ist immer was los und Ron ist einfach auch so umgeben von Liebe und Harry, dem das alles fehlt und der dann so von der Mutter aufgenommen wird und dann wird sie da umarmt, wird er da umarmt von ihr und auch total lieb verhätschelt und so. Das fand ich irgendwie...
Mehr als Ron sogar, ne? Also Ron wird ja quasi angekackt und, ach Harry, wie geht's dir denn? Alles gut?
Ja, also dieser Fuchsbau, der hat so was ganz Heimeliges. Also der Fuchsbau ist ja später auch immer so ein zentraler Punkt, wo man dann zurückkommt, um irgendwie Kräfte zu sammeln und alles. Und das fand ich auch so gemütlich und dann... Ich weiß genau, diese Szene, wo dieser Lappen oder dieser Schwamm diesen Topf abwischt so und schwebt so über, Bürste, der, über dem Waschbecken. Ja, die Bürste, genau.
Das mit der Bratpfanne, ja. Oder auch diese Uhr, wo die Uhrzeiger dann irgendwie Bilder, die Bilder von den Kindern sind, die irgendwie anzeigen, wo sie sind.
so voll süße Sachen, irgendwie so Kleinigkeiten, wo man
das ist doch ganz süß, aber stell mal vor, die sind da halt in der Teenager-Phase und wollen so ein bisschen rebellieren und aufbegehren. Die Eltern wissen, okay, der ist gerade in der Disco.
Aber da hast du ja dann später die Zwillinge, die überlegen sich ja ihren eigenen Kram, wie sie mal dagegen angehen können.
Ja, das stimmt. Ich wollte was sagen, und zwar, mir ist das aufgefallen jetzt bei der Sichtung des zweiten Films, den ich, glaube ich, von allen Harry Potter-Filmen mit am wenigsten geguckt habe. Ich glaube, es war erstmal eine Drittsichtung. Und zwar, wenn man das alles mal runterbricht, ist es ja eigentlich eine relativ klassische Kriminalhandlung.
Ja, ist es auch.
Ja. Also man kann ja durchaus sagen, dass Harry und Ron Sherlock und Watson sind, die einfach diesem Geheimnis der dunklen Kammer oder der Kammer des Schreckens auf die Spur kommen wollen, weil Hermine ja auch irgendwann versteinert wird und ich habe nachgeguckt, 35 Minuten gar nicht mehr im Film vorkommt, was für eine der wichtigsten zentralen Figuren neben Harry Potter schon lange ist. Mhm. Und ich hatte auch das Gefühl, dass sie mit Hermine nicht so richtig viel anfangen konnten in dem Film oder in der Geschichte. Also rückblickend muss ich sagen, das Einzige, was ich mit Hermine mit dem Teil in Verbindung gebracht habe, ist halt diese unfreiwillige Verwandlung in diese Katzenlady. Wobei, das muss ich sagen, es war auch interessant. Es gab in dem Film ein paar Sachen, wo ich dachte, ach, das kommt im zweiten Teil vor. Ich dachte, das kommt später.
Ja. Das ist auch mit dem Vielsafttrank, das ist auch so cool gewesen. Aber jetzt, wo du das sagst mit Hermine, ich starre gerade die ganze Zeit auf dieses Kinocover von Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Hermine steht hinter Ron. Also es ist Harry, Ron und dann Hermine. Und unten links ist Dobby. Mhm. Also da wird auch schon so ein bisschen diese Reihenfolge beziehungsweise diese Screentime schon ein bisschen angedeutet.
Und was ich halt auch perplex fand, also ich weiß noch, als ich so in dem Alter war, wie ich mich mit Freunden begrüßt habe, und da finde ich Ron und Harrys Begrüßung absolut okay, aber wenn Harry das erste Mal seit dem Sommerferien wieder auf Hermine trifft in der Winkelgasse, ist das so, Harry, war voll toll, dich zu sehen, wuhu. Ich dachte, oh nee.
Aber du musst doch bedenken, dass Hermine keine Freunde hat, also in der Muggelwelt hat... Boah! Nein, ich fand das total süß. Also
ich meine,
Hermine sind ja wie Geschwister.
Hermine wird später echt doch zu einer richtig tollen Figur, aber in den ersten zwei Teilen konnte ich echt nachvollziehen, dass die Einzelgängerin ist, wirklich.
Aber vielleicht liegt das auch daran, dass wir den zweiten nicht so gut finden, weil einfach Hermine so in den Hintergrund gerät und auch tatsächlich nichts zu tun hat, außer rumzuliegen.
Nee, das Problem ist, dass dieser Film halt für Kinder gemacht ist, aber eigentlich eine Sache erzählt, die nicht so kindergeeignet ist, finde ich. Ich finde dieses Halbgare, ja, lass uns mal düster sein, aber nicht so düster, das funktioniert nicht. Und der Film ist halt einfach zerfasert und einfach zu lang. Es tut mir leid. Ja. Also es dauert ja schon alleine eine halbe Ewigkeit, bis die dann in Hogwarts auftauchen. Und dann in Hogwarts dauert es auch nochmal Ewigkeiten. Und wie ich schon sagte, der Moment nach der Weide, ab dem Moment, wo er quasi die Kammer des Schreckens betritt, war wirklich, wo ich dachte, boah.
Lustigerweise finde ich ja die Grab-and-Goyle-Szene irgendwie ganz gut. Ich glaube,
super,
die ist
mit
nicht,
dem Cupcake.
Ja, ich glaube, die ist eigentlich nicht gut, aber ich finde sie irgendwie witzig. Also, wie Malfoy da auch so rumstolziert und so, was ist denn los mit euch heute?
Ja, und dann, ich weiß nicht, entweder war es Harry oder Ron, und da meinte er irgendwas, ja, ich habe gerade gelesen. Und dann guckt weg und nur so,
du kannst
lesen? Nicht, dass du, ja, du kannst lesen. Und das war ja auch improvisiert und ich dachte mir so, ja, also.
Ist überhaupt die geilste Ausrede ever. Entweder ich habe was gelesen und ich habe Bauchschmerzen.
Ja.
Ja, großartig. Und obwohl die Figur an sich total kacke ist, so irgendwie mochte ich das auch immer mit den Gilderoy Lockhart, also hier der.
Gilderoy Lockhart.
Ja, genau.
Ja, im Prinzip kann man ja sagen.
Großartig, oh mein Gott.
Man kann im Prinzip ja eigentlich sagen, dass da Kenneth Branagh sich selbst spielt.
Ja, das ja, stimmt auf jeden Fall, definitiv. Ja.
Übrigens, mir ist was aufgefallen, ich habe das im Vorfeld zur Sichtung nämlich mal irgendwo gelesen, und zwar, wenn wir ihn das erste Mal sehen, in der Winkelgasse dieser Buchhandlung, wo er da diese Autogrammstunde hat, da sieht man im Hintergrund wirklich englische Ausgaben von Harry Potter.
Ah, witzig.
Ja.
Nicht so drauf achten.
Ne? Und noch ein kleiner Fun-Fact, Kenneth Branagh war nicht die erste Wahl, denn Hugh Grant sollte den spielen, konnte aber leider nicht, weil er schon unterschrieben hatte für Ein Chef zum Verlieben mit Sandra Bullock. Ich glaube, der hat sich dann vielleicht auch ein bisschen so geärgert, wobei, das muss man ja sagen, das fand ich auch immer schade, dass Gilderoy Lockhart halt so nach dem zweiten Teil ja nie wieder auftaucht, also zumindest im Film.
Ja, der ist ja dann
hat ja alles
in
vergessen.
St. Mungo.
Ja,
immerhin hat Kenneth Branagh ist immerhin noch in der After-Credit-Scene zu sehen. Das ist ja die einzige After-Credit-Scene des ganzen Potter-Versums.
Ja.
Ich glaube, das wäre heutzutage anders.
Ja, definitiv. Da würde es drei geben. Ja. Vier.
Ich finde das auch so krass. Also ich kann diesen Schauspieler einfach nur noch als Gilderoy Lockhart sehen. Was anderes ist er für mich nicht. Deshalb war ich so hart schockiert, als ich Tenet gesehen habe. Und da sitzt da dieser schon stämmige und irgendwie gut aussehende, bärtige, brutale Typ. Und dann denke ich mir so, wer ist das? Google das. Und dann sehe ich einfach nur so, von Gilderoy Lockhart zu diesem Charakter in Tenet.
Das ist eine interessante so Papertie Theorie. Hitalt, dieser Sator, wie er heißt in Tenet, ist eigentlich Gilderoy Lockhart. Lockhart hat sich nach, nach der unfreiwilligen Demenz, nenne ich es mal, einfach zusammen fantasiert. Ich glaube, ich bin ein russischer Waffenoligarch. Oh, okay.
Ja, das wird sein.
Das ist übrigens
ich finde den Charakter super. Also
der ist halt richtig schräg einfach. Das ist halt gut gelungen, das stimmt. Ja.
Also ich finde halt bei Gilderoy Lockhart, das ist für mich auch in Anführungszeichen so ein Comic Relief, aber ein Comic Relief, der auch wirklich gut funktioniert. Weil du durchschaust ihn sofort zusammen mit den Figuren, weil Harry Potter ist ja auch relativ schnell klar, okay, das ist ein alter Fatzke. Bei Snape ist es ja genauso. Und die Szenen mit ihm sind auch ganz amüsant, wirklich. Also ich finde auch, Gilderoy Lockhart ist mit das Highlight dieses Films.
Also gerade
ich meine, Harry hat als Strafe bekommen, dass er Gilderoy Lockhart helfen muss, seine Fanpost zu beantworten.
Er war vier Stunden mit mir zusammen. Ach, die Zeit vergeht so schnell, wenn man Spaß hat, nicht wahr, Harry?
Ja, und Harry dachte sich bestimmt, oh mein Gott, töte mich.
Ganz ehrlich, in den späteren Teilen, wo er diese Strafarbeit machen muss mit Dolores Umbridge, mit diesem komischen Füller mit dem Blut, ich glaube, Harry Potter hat sich gesagt, so, es ist immer noch besser, als mit Gilderoy Lockhart Fanpost zu beantworten, ganz ehrlich.
Echt?
Fall.
Ich hätte fast gedacht, er wünscht sich Gilderoy Lockhart zurück. Also jetzt können wir doch auch mal über diese Rolle des Lehrers für Verteidigung für die dunklen Künste sprechen. Das ist ja so ein verfluchtes Fach. In Teil 1 hat das ja Professor Quirrell hat ja da die Rolle für Verteidigung gegen die dunklen Künste ausgefüllt. Jetzt ist es Herr Gilderoy Lockhart und im dritten Teil ist es ja wieder jemand anderes. Also das ist echt, das ist eine verfluchte Rolle. Und ich frage mich, wie da die Jobausschreibung aussieht.
Ja, wirklich. Also das muss ich zustimmen. Also spätestens beim dritten Teil war irgendwie klar, so, wenn der Lehrer irgendwie Verteidigung gegen die dunkle Künste lehrt, dann ist er entweder selbst ein Bösewicht oder hat irgendein Geheimnis. Das fand ich auch immer ein bisschen schade.
Er ist der Nächste einfach.
Genau, in der Stellenbeschreibung steht das tatsächlich auch so drin. Haben Sie dunkle Geheimnisse? Mögen Sie das Düstere? Passiert Ihnen öfter etwas Komisches? Dann sind Sie bei Hogwarts, der dunklen Künste, genau an der richtigen Adresse.
Und wir haben ganz echt, wer zum Teufel hat das Bewerbungsgespräch geführt? Ganz ehrlich. Also,
ja, das habe ich mich auch gefragt. Das macht doch Dumbledore, oder nicht?
Ja,
ich glaube schon. Und Snape steht einfach daneben und denkt sich nur so, ich hätte gerne diesen Job, aber irgendwie kriegt er ihn nicht.
Und ich meine, das ist ja auch relativ schnell deutlich, dass alle wissen, dass er einfach nichts kann. Ja. Er soll ja dann auch nicht mehr zaubern und so am besten. Ne? Und auch als er hier Harry heilen soll, ne?
Oh mein
guckt
Gott.
Ja Harry auch so von wegen, nee, lieber nicht.
Beim Quidditch-Spielen, ne?
Ja, ich mach das mal schnell. Okay.
Ja. Ich hatte ja manchmal so ein bisschen das Gefühl, vielleicht ist Gilderoy Lockhart so das zukünftige Ich von Ron. Weil Ron hat ja wirklich auch Probleme, in der Schule zu überzeugen. Und ihm zerbricht ja auch seinen Zauberstab.
Übrigens,
das war aber nicht seine Schuld.
Ja, aber der geilste rote Faden in dem Film ever.
Ja, und das ist auch mit dem Zauber. Das ist auch schön, weil es gibt ja dann diese Szene, wo er Schnecken spucken muss. Und ja, genau. Es gibt sogar so einen Newsartikel, es gab wohl Kinos in Großbritannien, die haben zum Film so Kotztüten ausgegeben, weil es wirklich Kinder gab, die sich übergeben haben.
Das war schon echt eklig.
Ja, das war wirklich eklig, ja. Stell dir mal vor, du hast so Nacktschnecken im Mund, so. Boah.
Aber da kommen wir jetzt eigentlich mal zu einer ernsteren Stelle. Ich glaube, das hatten wir schon im ersten Teil angesprochen. Dieses Wort, was da Hermine von Draco entgegengeworfen wird, dieses Schlammblut. Mhm. Und ich finde, das ist auch ganz schön für Kinder gelöst, wenn sie dann später bei Hagrid in der Hütte sind und dann Hermine das erzählt. Sie hat Tränen in den Augen. Man merkt, es ist wirklich auch eine schlimme Sache, auch als Hagrid dann so die Luft, wie nennt man das? Dass er so nach Luft schnappt, als er das Wort hört, weil das ja so ein schlimmes Wort ist, das man einfach nicht sagt. Und dann wird das so ein bisschen auch schon erklärt, dieses Machtgefälle, was in der Zaubererwelt existiert mit den Reinblütern, den Schlammblütern, den Muggelstämmigen. Mhm. Und ich finde, das wird für Kinder da an der Stelle eigentlich ganz so ja sanft ein bisschen aufgelöst. Also weil das ist ja dann so eine freundschaftliche Umgebung, alle sind da, Hagrid ist da, Ron ist zwar am Schneckenkotzen, aber trotzdem sagt er, wie schlimm das ist. Mhm. Und
Ja, ist ganz cool gemacht, ja. Und das, obwohl ja Voldemort ja selber quasi kein Reinblüter ist, ne?
Ja, wie in der Stelle, die ich vorgelesen hatte. Er hatte ja einen Muggelvater, mhm. Also ein Halbblut. Um ehrlich zu sein, ziehe ich da immer so ein bisschen die Parallele, hat J.K. Rowling vermutlich auch gedacht. Ja, weil, okay, ich sag's jetzt, weil Adolf Hitler, ne, der war ja auch kein Deutscher, hat aber immer auf dieses Deutschsein plädiert und wie wichtig das doch ist, dabei war er Österreicher. Also das, was er allen vorleben wollte, konnte er von seiner Herkunft gar nicht vorleben. Und genauso, finde ich, hat sich da J.K. Rowling so ein bisschen Beispiel genommen und hat einen Bösewicht geschaffen, der für Dinge ist, die er gar nicht selber wirklich zu 100% erfüllen kann.
Nazi-Zauberer.
Ich finde das eigentlich gar nicht so abwegig, weil ich finde, die Rowling hat ja auch die Drehbücher zu den Fantastic Beasts-Filmen geschrieben. Ja. Und ich finde, da gibt es auch sehr deutliche Parallelen zur aktuellen Politik, gerade im ersten
Auf
Teil.
Jeden Fall,
ja. Also da ist ja John Voight fast schon so wie eine Donald-Trump-Kopie und hier mit Grindelwald im zweiten Teil. Von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass die das so im Hinterkopf hatte. Ich habe nur halt das Problem, weißt du, ich bin halt auch nur aufgewachsen mit meiner Mutter. Mein Vater hat sich halt auch verpisst. Bin ich jetzt der neue Voldemort von Movie Break?
Ja.
Oh, also bist du
schon immer.
Okay.
Ich weiß nicht, wie es euch ging damals, also beim ersten Gucken schon und jetzt natürlich wieder beim bewussten Rewatch. Es fehlt auch so ein bisschen Überraschung. Also klar, dieses ganze Kammer des Schreckensgedöns am Ende und mit dem Basilisken, mhm. Das war ganz schön. Aber als dann Tom Riddle das erste Mal aufgetaucht ist und er mit diesem Buch schreibt und sowas alles, da dachte ich mir immer schon, naja, alles klar. Das ist der Böse.
Echt?
Ja, das war für mich immer klar.
Also da muss ich sagen, also bei der Erstsichtung war es jetzt nicht so, dass ich im Kino saß, oh mein Gott, es ist Voldemort. Nein, das nicht.
Das nicht,
Ich finde die Idee einfach schön dahinter. Es ist eine sehr schöne Idee. Es hat mir besser gefallen wie übrigens. Er hat eine Warze am Hinterkopf, die heißt Voldemort. Ja? da fand ich das im zweiten Teil schon wesentlich schöner, muss ich sagen.
Also ich fand das schon sehr schockierend und habe damit nicht gerechnet, aber ich
man
war
darf
ja
halt
auch ein Kind.
Genau, man darf nicht vergessen, dass du damals 7 Jahre alt warst. Ich war 19 ja, genau. Und ja. Thomas war irgendwie, also ich 16 oder so. Das ist halt einfach schon eine andere Art, diesen Film zu gucken. Das darf man einfach nicht vergessen. Und ich glaube, wenn ich auch 7, 8 Jahre alt gewesen wäre und wäre meine Mutter ins Kino gegangen, ich hätte diesen Film, glaube ich, auch geliebt. Ohne Zweifel, aber das ist leider nicht so.
Aber jetzt nochmal auf das FSK zu sprechen zu kommen.
Oh ja, ne? Bitte.
Also, wie gesagt, diese ganze Szenerie mit den Spinnen auch, ne, die finde ich ja durchaus interessant. Aber am Ende mit den Basilisken, diese Szenen, dann auch mit dem Augenausstechen über Fox hinweg, ne? Mhm. Und wie er dann Harry verfolgt hat und dann auch der Kampf am Ende. Aber vor allen Dingen das blutige Buch. Ich will gar nicht wissen, wie viele Kinder das Albträume beschert hat.
Naja, aber es ist Tinte.
Da muss
es ist gar kein Blut.
Ja, aber ich bin mir da nicht so sicher.
Das ist ähnlich so wie Stanley Kubrick, der als Teaser zu Shining nur zeigen wollte in den Kinos, wie der Aufzug auf geht und das Blut kommt raus und die MPA meinte so, können wir nicht bringen. Und er meinte so, es ist einfach nur Rostwasser. So, okay. Wahrscheinlich haben sie es genauso hier gemacht. Aber ich habe ihn ja jetzt das erste Mal in der FSK 12 Fassung gesehen, denn der Film kam ja nur geschnitten in deutschen Kinos. Ich glaube, geschnitten um knapp 2 Minuten, damit er eine FSK 6 Freigabe erhalten hat. Und der zweite Harry Potter war ja mit dafür der Grund, warum die FSK eine neue Regelung eingebracht hat, dass man Filme ab 12, dass da auch Kinder ab 6 Jahren reingehen dürfen, wenn erziehungsberechtigt damit dabei ist. Genau. Und ich finde, die FSK 12 Freigabe ist gerechtfertigt. Denn wie ich schon sage, also ich finde halt das mit den Augen ausstechen, finde ich auch schon hart für einen FSK 6 Film. Muss aber auch sagen, jetzt knapp 20 Jahre nach der Premiere, glaube ich, boah, ich glaube, da haben Kinder mittlerweile schon Schlimmeres gesehen.
Definitiv. Also das hat sich ein bisschen was geändert. Übrigens hat diese Regelung mit FSK 12 ja dazu geführt, dass Leute jetzt zu Jurassic World ihre 6-jährigen Kinder schleppen.
Ja.
Und sich denken, oh, das kann der schon ab.
Ich finde die Regel gut. Ich finde halt nur, man sollte dann vielleicht auch noch Filme machen, wo man sagt, jetzt ab 12 und nur ab 12. Also da darf man nicht mit 6-Jährigen rein. Aber gut, das ist, mal gucken, was da in Zukunft noch auf uns zukommt. Wir sind ja gerade in dieser Deindizierungswelle. Vielleicht kommt ja demnächst auch eine neue FSK-Regel. Mir fällt noch was ein, was ich ein bisschen komisch finde.
Ja.
Kann es sein, dass das Ende echt so ein richtiger What the fuck Deus Ex Machina-Moment ist? Weil, ich bin völlig, definitiv. Was soll ich nur tun? Was soll ich denn nur tun? Oh, ein Phönix. Oh, ein Hut. Oh, welch Zufall. Ein Schwert.
Oh, er weint. Aber, ich bin geheilt.
Aber das wird eigentlich schon ziemlich früh erklärt. Also da ist ja dann Harry in dem Büro von Dumbledore und Dumbledore erklärt ihm ja, Forks, Phönixe werden wiedergeboren und sie kommen zu den Leuten, die es am nötigsten haben, also denen aus dem Hause Gryffindor, und auch dieses Schwert lässt sich nur von wahren Gryffindors, die reinen Herzens sind, ziehen. Also das wurde schon relativ früh angekündigt, dass es da diese
Ding aber es kommt gibt, trotzdem dann so aus dem Nichts, weil plötzlich ist dann dieser Phönix da und schmeißen halt diesen Hut und dieses Schwert vor die Füße. Ja, es wurde erklärt, aber da fehlt mir sowas wie ein Spannungsaufbau. Es ist halt einfach so plopp, da ist es, bitte.
Also, wie du gesehen, ich habe ja hier voll spannend vorgelesen und es war ja dieser Spannungsaufbau
im Buch.
Mit der Musik und.
Du hast aus dem Buch vorgelesen, Miriam, nicht aus dem Film.
Hey, habe ich nicht das Skript
netter Versuch,
vorgelesen?
Netter Versuch.
Ja, genau. Ja, also da gebe ich dir auch recht. Also das ist schon, am Ende hast du wirklich das Gefühl, Harry war auch nie wirklich in Gefahr, weil alles war da für ihn und alles wird da hingebracht für ihn, sodass er auf jeden Fall überlebt und alles schafft.
Ja. Der Junge, der überlebte. Mhm. In allen Situationen.
Genau. Ja, aber ich fand es halt
vielleicht
eben auch
mal Lotto spielen.
Ich fand es halt auch im ersten Teil schon so komisch. Ich meine, ja, seine Mama hat ihm diesen Schutzzauber verpasst, aber trotzdem, wenn dann der Böse ihn dann irgendwie anfasst und dann der Böse, oh mein Gott, es ist, aber so viel kann ja gesagt werden. Die ersten beiden Teile sind nicht meins, aber so viel kann ich sagen. Ab dem nächsten Teil, da werde ich dann auch voll ins Schwärmen kommen. Versprochen.
Was vielleicht auch noch ein Grund ist, dass der so ein bisschen als schwächster Film gilt. Ich finde, das ist der Film, der es auch am schwierigsten schafft, dieses Schuljahr an sich zu machen. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass du das Gefühl hast, dass wirklich ein Schuljahr vergangen ist.
Na gut, aber das hast du ja später auch nicht so wirklich. Also da gibt's die Schuljahre ja gar nicht. Das ist einfach nur noch, Harry macht dies und das und geht gar nicht mehr zur Schule. Und
aber eine Sache, die ich auch komisch fand, ist Folgendes, wo ich auch dachte, so ein bisschen arschig sind die Lehrer ja schon. Weil es gibt halt diese Szene, wo dann hier McGonagall Ron und Harry zu sich holt und sagt so, aber bitte sagen Sie es jemand, und zeigen ihr dann die versteinerte Hermine. Wo ich dann auch sage, hätte man es nicht einfach sagen können? Muss man die zeigen? Stimmt. Also das ist so, das weiß nicht, so deine Mutter hatte einen schweren Verkehrsunfall. Ich zeig sie dir mal.
Genau, das ist aber Abhärten auf dieser Schule. Auf dieser Schule musst du echt ein harter Knochen sein.
Ich glaube wirklich. Also das, wenn man, ich glaube, da kommen wir auch noch in den nächsten Cast ganz oft zu, dass dieses Hogwarts so unglaublich schwärmerisch, magisch so tut, aber eigentlich ist es, boah.
Das äußerst, ich hätte gerne mal so eine FSK 18 Hogwarts-Version. Als so Serie oder so, wo ständig die Leute draufgehen.
Worüber wir noch sprechen könnten, wäre über diese falsche Fährte, weil es wird ja am Anfang so ein bisschen gesagt, vielleicht ist es ja Draco, weil Draco sich natürlich da voll reinwirft in dieses,
Hat das jemals jemand geglaubt?
Ich habe das als Kind geglaubt. Also da Echt? Dachte ich mir okay, schon, vielleicht krass. Ist es ja Draco.
Ja.
So,
ja,
weil Draco ja. war ja so der Böse und der Widersacher und
ja,
also als Kind.
Also ja, da gebe ich, muss ich mir ja im Recht geben, als Kind glaubst du das. Aber wenn du halt die Pubertät dann erreicht hast, dann ist ja relativ klar, nein.
Ich glaube, wenn du mehrmals solche Leute schon begegnet bist und dann weißt, dass sie eine große Fresse haben, aber nichts dahinter, dann ist alles gut.
Ja, Thomas, hast du mal deinen Sohn gefragt?
Nee, habe ich was tatsächlich denn? Noch nicht.
Siehst du, hättest du mal fragen sollen, können, was ja. er denn da so dachte. Und
aber der hat ihn ja auch schon 15 Mal gesehen, gefühlt. Keine Ahnung, aber, der ist ja auch schon durch.
Aber du kannst dich nicht mehr an seine Reaktion erinnern, das hätte ich... Nee,
das war auch nicht meine Aufgabe, mit ihm die Filme zu gucken. Das, da habe ich jemand anders, der hier riesen Harry Potter-Fan ist. Es tut mir leid, da bin ich raus.
Wusstet ihr eigentlich, wer Tom Riddle fast gespielt hätte im zweiten Teil?
Nee.
Eddie Redmayne.
Ach was.
Ja, Eddie Redmayne war wohl in der engeren Auswahl, hat es aber nicht geschafft.
Es sind ja auch irgendwie drei verschiedene Schauspieler, oder?
Also der, der dann Tom Riddle im zweiten Teil halt in Persona spielt, ist, glaube ich, ein und derselbe. Der ist, glaube ich, irgendwie 23.
Ist das ja. der von Fear the Walking Dead?
Das weiß ich nicht. Da bin
oh,
ich
keine Ahnung.
Keine Ahnung. Aber was ich weiß, und das fand ich auch sehr, ach, nee, das fand das ich auch sehr interessant, es gibt wirklich ein paar schöne Fakten zum zweiten Teil. Zum Beispiel, dass während der Dreharbeiten Kopfläuse ausgebrochen sind. Das muss also sehr schön gewesen sein.
Geil.
Und mein Lieblingsfakt, den ich wirklich amüsant finde, kurze Frage, weiß jemand ungefähr, wie alt Daniel Radcliffe damals war, als es gedreht worden ist? War der 12 oder 11?
Nee, 13, 14 muss er ja schon gewesen
14.
sein.
14, okay, gut, dann passt es schon einigermaßen, denn es gibt ja am Ende diese Szene, wo er eine Socke auszieht. Mhm. Und für diese Szene musste er sich die Beine rasieren. Weil seine Beine zu behaart waren.
Oh Gott.
Geil.
Ja.
Sehr gut.
Also das, sonst hieß der Film wahrscheinlich Harry Potter and the Curse of Puberty. Ich weiß es nicht.
Das, ich habe auch noch gelesen, dass, dass Emma Watson da so ein bisschen, sie war so ein bisschen peinlich berührt, Ron und Harry, also Daniel Radcliffe und Rupert Grint da vor dem ganzen Cast zu umarmen, weil am Ende kommt ja die Szene, wo sie dann entsteinert wurde und dann kommt sie wieder in diesem schönen Moment in die große Halle und umarmt dann auch beide und das fand sie wohl nicht so cool, dass sie da diese Szene machen musste. Da war sie ein bisschen peinlich berührt.
Ich glaube, so zu Facts kann man ja wirklich da auch einen ganzen Podcast zu füllen.
Ja.
Zum Beispiel sollte ja Daniel Radcliffe eigentlich nur 125.000 Pfund für die Rolle bekommen. Und da ist quasi dann die Gewerkschaft eingesprungen und hat ihm für 2 Millionen ausgehandelt.
Oh, was? Krass.
Ne, also solche Sachen findet man da ganz, ganz viel über diesen Film.
Aber ich weiß noch, als diese Kinowelle Harry Potter anlief, dass dann auch immer schon recht oft gemunkelt wird, okay, werden die wirklich die ganze Zeit Harry Potter bleiben, die Darsteller? Oder gibt es dann alle paar Teile neuen wie bei James Bond? Und ich muss sagen, ich find's gut, dass es immer die gleichen waren, denn auch wenn ich jetzt viele auf den ersten, zweiten Teil geschimpft habe, die Besetzung finde ich echt gut.
Ja, ist sie auch. Übrigens hier noch der Hinweis, wir hatten zwar im Vorgespräch schon gesagt gehabt, aber jetzt hier im Podcast nochmal, Richard Harris, also Dumbledore, ne, der ist ein paar Wochen bevor der Film dann in die Kinos gekommen ist, ist er gestorben und ist er dann im dritten dann auch ausgetauscht worden.
Mhm.
Ja.
Übrigens noch eine Kleinigkeit zum Thema, was ist das bitte für eine Schule? Da ist ein weiblicher Geist in der Toilette und spinkt beim Pinkeln. Das kann auch nicht sein. Also ernsthaft. Ich meine, die Maulemyrte wird gespielt von Shirley Henderson, was ich total toll finde, weil die hatte eine kleine Nebenrolle oder eine, ja, jetzt keine kleine, aber eine Nebenrolle in einem meiner Lieblingsfilme, Trainspotting. Und ich finde es schon krass, die da zu sehen, weil wenn man es vergleicht zu Trainspotting, wo sie irgendwie, mit Drogen zu tun hat und dann Harry Potter, wo sie der Geist ist. Ich mag die Maulemyrte. Auch wenn ich sagen muss, es wäre ein weiterer Grund für mich als Muggelvater, mein Zauberkind nicht nach Hogwarts zu schicken.
Ja, also wir müssen ja auch bedenken, dass die Maulende Myrte ja das erste Opfer sozusagen war. Also sie ist ja wirklich gestorben. Mhm. Also die anderen wurden ja nur versteinert und sie ist gestorben. Und das fand ich schon, also schon echt finster.
Ja.
Aber den Geist wirst du halt nicht mehr los, ne? Wenn der da stirbt auf der Toilette, dann bleibt er da auf der Toilette.
Ich fand das süß, als sie Harry sagt, so Harry, wenn du jetzt drauf gehst, dann darfst du bei mir hier in der Toilette wohnen. Mhm. Ne? Also ich meine, das ist doch das Romantischste. Das ist das Romantischste, ja, was man jemals gehört hat, ey.
Also im vierten Teil ist sie ja schon echt ein bisschen übergriffig. Ja, ja, ne? Also stimmt, da kommen wir ja nochmal darauf zu sprechen. Ja. Ich finde übrigens, die Schauspielerin sieht aus wie ein Harry Potter, der Crossdressing betreibt.
Das stimmt. Also, das stimmt wirklich.
Mit der Brille und den Haaren.
Und man muss aber auch sagen, ich meine, die gute Frau war bei den Dreharbeiten 37 Jahre alt und das merkt man ihr schon an. Also so, ich bin 14, ja, ist klar. Hm.
Ja. Vielleicht ein Punkt noch, den ich gerne ansprechen würde, Dobby. Du hattest ja über Dobby schon gesagt, du fandest den nicht so gut oder beziehungsweise.
Ich habe mit Dobby sogar noch ein anderes Problem, aber das werden wir wahrscheinlich wirklich erst im Finale dann, werde ich das erst sagen. Aber
und ich glaube, dafür muss man tatsächlich dann die Bücher kennen und mehr Hintergrundwissen haben, weil am Ende kommt ja dann raus, dass Dobby auch so mega krass stark ist. Also er hat ja auch einfach super viele Fähigkeiten. Und kann ja auch gegen Lucius dann bestehen und hilft ja Harry dann auch, nachdem er die Socke bekommen hat. Und da habe ich mich dann immer gefragt, so warum eigentlich? Und was ist mit den Hauselfen? Was hat das mit denen auf sich? Und es gibt ja tatsächlich auch in Hogwarts, so habe ich mir sagen lassen, ja auch welche, die ja quasi dann nur für Hogwarts arbeiten, so einem sklavenähnlichen Verhältnis.
Ja, super Schule, ganz toll.
Genau, also das wird halt alles nicht so thematisiert, das weiß man, wenn man die Bücher dann kennt. Und deswegen ist diese Figur von Dobby jetzt in dem Film noch so, wow, okay, krass, was da fehlt mir was. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, also dieses Sklavenverhältnis, auch dass ja dieses Sklavenverhältnis die Magie von den Hauselfen ja so ein bisschen limitiert, weil sie die ja auch nicht gegen ihre Meister einsetzen dürfen. Das kommt wirklich nicht so gut rüber, das stimmt.
Schon sehr. Aber du hattest noch ein, ach nee, das wolltest du später besprechen.
Ja, weil also ich könnte jetzt sagen, das kann ich ja schon mal anteasern. Dobby ist im zweiten Teil unglaublich wichtig und wird dann aber komplett fallen gelassen in der Filmreihe und kommt dann am Schluss halt wieder. Also, aber da rede ich dann wahrscheinlich wirklich beim letzten Cast drüber.
Ja, Dobby ist jetzt ein freier Elf. Du kannst nicht erwarten, dass er jetzt die ganze Zeit bei jedem Film dabei ist.
Ja, der Versuch. Du gehst wissen, was er macht. Vielleicht sitzt er irgendwo auf Hawaii am Strand.
Übrigens, Fun Fact, man kann Adventskalender mit Socken kaufen von Harry Potter, 24 Stück. Also, falls ihr irgendwie
Miriam,
Sklaven habt, die ihr befreien wollt.
Man kann alles von Harry Potter kaufen. Alles. Das ist wie bei Star Wars.
Ja, aber kein Socken-Adventskalender.
Aber ich stelle mir gerade vor, ich reise nach Somalia oder nimm ein Land der Welt, wo es noch Sklaverei gibt und gehe dann hin zu so einem Typen und schenke ihm erstmal eine Socke.
Und er so, ich bin frei.
Wow.
Gut, habt ihr noch was?
Vielleicht können wir noch mal drüber reden, was habt ihr denn für eine Bewertung gegeben? Ich weiß, ihr mögt den Film jetzt nicht besonders. Ich habe dem Film 8 Punkte gegeben, auch Nostalgiebonus, aber ich finde ihn echt gut.
Also ich muss ganz klar sagen, sorry, aber das ist für mich nur eine 4. Dafür ist der wirklich im Mittelteil, und der Mittelteil ist lang, fand ich den langweilig, zerfasert und teilweise auch nicht gut erzählt.
Ich habe gerade mal geguckt, ich habe ihn auf Movie Break eine 6,5 gegeben, würde aber jetzt eher zu einer 6 tendieren.
Okay. Ja.
Also mich ist hier wieder der Boomer, Teil.
Ja, natürlich. Na, toll. Bist du jetzt ein ganzer Podcast-Reihe, bist du der Boomer.
So im dritten Teil, na, da will ich mich auf der anderen Seite zeigen. Da wird ich nämlich der sein, der hier die größten Töne spuckt und Punkte raushaut noch und Löcher. Ja, so.
Das glaube ich nicht. Gespannt. Den habe ich nämlich 8 Punkte gegeben.
Was ich noch interessant finde, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, also der Teil entblößt ja auch so ein bisschen, dass Harry von Voldemort einige Sachen angenommen hat. Also, dass er zum Beispiel Parsel sprechen konnte, wurde ja im ersten Teil schon mal so ein bisschen angesprochen, als er da mit dieser Boa Constrictor spricht, die da den Dudley erschreckt. Aber im zweiten Teil wird es ja noch mal deutlicher. Und da wird ihm dann auch gesagt, du, es ist nicht normal, dass Zauberer mit Schlangen reden können. Und eigentlich kann das nur Salazar Slytherin und seine Blutlinie. Und das finde ich auch ganz interessant, dass wir hier mal ein paar mehr Infos bekommen. Auch wenn ich gerade nicht weiß, ob im zweiten Teil aufgelöst wird, warum Harry das kann.
Nee, noch lange nicht.
Noch lange nicht?
Nein.
Wenn man so will, ist Harry Potter der Vincent Raven der Schlange. Nee, ich würde sagen, wir sind fertig für diesen Teil. Okay.
Dann, ich habe keinen passenden Zauberspruch zum Beenden parat. Deswegen sage ich jetzt einfach, Zauberei vorbei, Aha. Genau, ich mache jetzt einfach mal die Abschlussworte, wenn ihr nichts mehr habt. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr vom zweiten Harry Potter Film haltet und denkt, was ihr von uns haltet und denkt, würde uns natürlich Los auch brennend interessieren.
Nein, gar nicht.
Und ansonsten freut euch schon auf den nächsten Teil. Wir werden ja alle Filme besprechen. Ich freue mich zumindest auf jeden Fall schon drauf, weil jetzt ein paar Filme kommen, die ich auch sehr mag und sehr schätze. Da habe ich schon Bock drauf. Ansonsten liked uns, teilt uns und verbreitet die Kunde. Und ich sage schon mal Tschüss.
Ja, der Podcast hat mit Miriam begonnen, deswegen wird er auch mit Miriam enden. Deswegen dränge ich mich jetzt vor, sage auch vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, ihr könnt uns bei Instagram, Twitter und Facebook finden und da teilen, liken, kommentieren. Und ja, Tschüss und Miriam, die letzten Worte gönn dir.
Ja, danke fürs Zuhören, auch dass ihr so fleißig dabei seid und mit uns gemeinsam nochmal durch die Harry Potter Welt reist. Und ich hoffe, ihr werdet auch bei den nächsten Episoden viel Spaß haben. Und bis dahin, haltet eure Zauberhüte fest und es geht weiter. Bis dann.